Ja, wir kommen langsam zum Ende von Nehemia. Für alle Gäste, ihr könnt gerne, wenn euch das mehr interessiert, auf unserer Homepage gucken, mittlerweile auf YouTube und die Sachen nachhören, nachschauen. Wir haben durch das ganze Nehemia durchgelehrt und Nehemia ist ein sehr interessantes Buch, besteht aus zwei großen Teilen. Der erste Teil ist der Mauerbau um Jerusalem. Und der zweite Teil, Reformen und die Erweckung in Jerusalem. Und das Ganze, und das habt ihr hier in diesem Trailer schon gesehen und jetzt auch in dem Thema, das Ganze diente dazu, dass das Leben der Menschen, dass die Stadt und dass die Gemeinde auferbaut wurde. Und da haben wir auch die direkte Übertragung in unser Leben. Martin hat es eben schon auch im Gebet gesagt. Es geht bei den alttestamentlichen Sachen nicht darum, dass wir irgendwie Geschichtsunterricht haben, sondern dass die Dinge, die wir dort leben, dass das Prinzipien beinhaltet für unser Leben heute. Und dieser Mauerbau zum Beispiel war wichtig für die Grundbedürfnisse der Menschen nach Sicherheit, nach Bedeutung. Das haben wir uns im ersten Teil angeschaut, wie wir das auch persönlich erleben können. Und jetzt im zweiten Teil haben wir gesehen, dass die Reformen wichtig waren für Heilung und Wiederherstellung und den Fokus auf Gott. Das hat nicht nur sie megamäßig aufgebaut, sondern auch uns, mich besonders. Ich muss echt sagen, ich habe durch diese Serie, ist nochmal so richtig mein Herz aufgegangen. Das Thema heute lautet, mittendrin oder außen vor. Jerusalem wurde somit, was ich eben gesagt habe, Nomen est Omen. Jerusalem, da ist das Wort Salem drin und das heißt Frieden, Shalom, ja. Frieden. Das war das ganze Ding von Gott, dass er wollte, dass sein Volk die Möglichkeit hat, in Frieden zu leben, also mittendrin zu sein. Das Problem ist natürlich nur, was macht man, wenn man zum Beispiel 50.000 Menschen hat, die da in der Region leben und nur 5.000 Leute können in der Stadt leben? Man macht das, was die hier gemacht haben, man schmeißt Lose. Ja, das kennen wir ja alle. Tombola, Weihnachten ist wahrscheinlich auch wieder so eine Zeit. Das heißt im Vers 1, und dann steigen wir auch gerade mal ein, und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem. Und das übrige Volk warf Lose um je einen von 10, also ein Zehntel, wenn man jetzt sagt 50.000, sind es 5.000, kommen zu lassen, damit er in Jerusalem, der heiligen Stadt, wohne. Die 9 anderen Teile aber in den Städten blieben, also in den Vororten. Und das Volk segnete alle Männer, die sich bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen. Also wenn immer nur von Männern die Rede ist, das war damals so, dass die Männer sozusagen die Clanführer waren, die Familienführer, ja, die hatten sozusagen die Leitung gehabt. Das war nicht irgendwas Diskriminierendes, sondern das war halt eben ganz normal kulturell so gewesen. Und unser Text, den wir uns jetzt heute anschauen, wer eine Bibel dabei hat, dürft ihr gerne aufschlagen, beziehungsweise man kann auch eine App öffnen am Handy. Eigentlich muss heute keiner mehr ohne Bibel leben. Es gibt da wunderbare Möglichkeiten. Und dieser Text ist relativ lange, ich sage jetzt mal ganz provokant, relativ langweilig. Ja? Und vielleicht hast du, wenn du deine Angehörigen und Familie mitgebracht hast, gedacht, oh, weil Nehemia 11, ich guck mal da rein. Oh, Herr, schenkt, dass der da vorne jetzt nicht da, ja, dass das halt gut wird. Und es sind tatsächlich nur Namen, ja, die hier stehen. Und trotzdem, wir werden nicht alle Namen lesen, ja, das ist auch Zungenbrecher, ja. Aber ich möchte einfach durch den Text mal mit euch durchgehen. Dieser Text besteht aus zwei großen Teilen, nämlich Vers 3 und Vers 24 bis 24 ist die Liste der Leute, die mittendrin leben in Jerusalem, und Vers 25 bis 35 die Liste der Leute, die außen vor lebten. So haben wir den Text schon mal ganz grob eingekesselt, ja. Und wir schauen uns zuerst mal an, was diese Liste der 90%, deswegen tue ich erstmal den zweiten Teil mir anschauen. Der zweite Teil der Leute, die außen vor lebten, also die Liste der 90%. Da heißt es ab Vers 25: Und in den Gehöften auf ihren Feldern wohnten von den Söhnen Judas einige in Kirjat Arba und seinen Tochterstädten und in Dimona und seinen Tochterstädten, in Kabzel und seinen Gehöften und in Jeshua und in Molada und in Bet-Pelet und in Hasur-Shual und in Beersheba und seinen Tochterstädten. Jetzt könnte man einfach weiterlesen. Ich habe es bewusst mal so auch ein bisschen high Light, also ein bisschen größer gemacht, dass man einfach sieht, wie das da so aufgebaut ist. Das geht also dann weiter bis zum Vers 35. Was ich damit schon sagen möchte, ist dieses mittendrin oder außen vor. Und ich würde dich jetzt fragen, bist du lieber mittendrin oder bist du außen vor? Eben wurde mir schon angedroht, wenn die Leute keinen Platz mehr haben, die müssen leider außen vor bleiben. Ja, es gibt zwar Monitore da draußen, aber hier wird man sagen, hey, die haben so lange an der Mauer rumgearbeitet, da will ich doch mittendrin sein. Und wir würden vielleicht auch sagen, die Armen, die außen vor bleiben müssen, sie sind weiterhin schutzlos, den Feinden ausgesetzt. Was bringt denn die Schutzmauer, die sie da in 62 Tagen aufgebaut haben, wenn sie außerhalb sind? Wir würden vielleicht auch sagen, vielleicht auch Menschen zweiter Klasse. Oder vielleicht auch, naja, das Los hat entschieden. Ist ja meistens so. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo mitgemacht hast. Ich bin früher immer in die Losbuden gegangen, im Jahrmarkt, so als Kind. Ich habe dann grundsätzlich immer irgendwelche Nieten gezogen. Und das ist ja auch normal so. Ich habe mich immer gefragt, ob es da nur Nieten drin hat. Und es ist ja fast wie heute, ja? Die Guten stehen mittendrin und denen geht es immer besser. Sprich Paradise Papers, sowas weiß ich auch immer, ja? Den kann man überhaupt nicht irgendwie ans Leder. Und das arme Fußvolk, die müssen halt die Zeche zahlen. Aber jetzt passt mal auf, und das ist ganz interessant, während ich so diesen Text durchgegangen bin, studiert habe, dieser zweite Teil, die Listen der Außen vor, die Leute, die eigentlich benachteiligt sind, wir schauen nochmal zurück auf den Vers 2. Und jetzt hört mal oder schaut mal, was dort genau steht. Da heißt es, und das Volk segnet, also da gab es ja die Leute, über die Lose geworfen wurden, ja, die in der Stadt lebten dann, die 10%, und dann heißt es, und das Volk segnete alle Männer, die sich bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen. Was sagt ihr das? Wie würde man das formulieren? Mit welchen anderen Worten könnte man das beschreiben? Hier werden Menschen gesegnet, weil sie sich bereit zeigten, in Jerusalem zu wohnen. Also wir halten fest, die Mehrheit wollte offensichtlich gar nicht in Jerusalem wohnen und es gab noch Leute, die haben gesagt, okay, ich gehe. Und das mit den Losen war vielleicht noch nicht mal so der Hauptgewinn, sondern vielleicht das Gegenteil. Ja? Die Einladung ins Paradies war ausgegangen und die halbe Stadt blieb leer. Das hört sich fast wie ein vermasseltes Happy End an. Jetzt haben wir doch so lange durch Nehemia gelehrt und haben gesagt, boah, es ist endlich fertig, jetzt ist die Mauer gebaut, die Sicherheit, uns alles wunderbar und die Leute ziehen da rein und so weiter und so fort. Und irgendwie scheint es da problematisch zu werden. Ich muss sagen, natürlich könnte man vielleicht auch sagen, ja, das kann man irgendwie anders erklären. Ich habe mich bewusst auch mal bei anderen Auslegern informiert und tatsächlich gehen viele da synchron, dass sie sagen, also bei diesen Geschichten, da tatsächlich sieht das so aus, als wollten die Leute eigentlich gar nicht unbedingt in der Stadt wohnen, obwohl da eigentlich alles war. Und ich möchte euch mal zeigen, was in dieser Stadt alles war. Und das zeige ich euch anhand der ersten Liste, nämlich der Personengruppen, die da aufgezeigt werden. Das zeigt uns nämlich, was die Leute in dieser Stadt, in Jerusalem, für Vorrechte hatten. Und da machen wir auch mal einen kurzen Überblick. Wir gehen zu Vers 3 und lesen auch hier nochmal den Text vor, auch hier wieder einfach nur so als Highlight, damit wir sehen, worum es in diesem Text geht hier. Und dies sind die Oberhäupter, dann heißt es von den Söhnen Juda und von den Söhnen Benjamin. Und hier am Vers 4, und zwar wohnten in Jerusalem. Ja? Das einfach mal hier als Summe zusammen. Und dann werden hier ab Vers 2 die Söhne Judas im Detail aufgezählt mit Namen, wer das halt eben war. Und dann ab Vers 7 die Söhne Benjamins. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, ab Vers 10, da heißt es, und von den Priestern, und dann werden die ganzen Priester aufgezählt, die dort in Jerusalem wohnten. Und dann kommt die dritte Gruppe, das sind die Leviten. Und von den Leviten, dann werden auch die ganzen Leviten aufgezählt. Und zum Schluss heißt es, alle Leviten in der heiligen Stadt waren 284. So, und dann in Vers 19 wird uns gezeigt, da waren noch Torhüter gewesen. Also, ich habe ja schon mal gesagt, ja, Torhüter. Also nicht Torhüter im Sinn, wie ihr das versteht vielleicht auch, ja, VfB und so weiter, sondern die wachten die Tore. Vers 21 und die Tempeldiener und Vers 22 und 23, da wird uns das nochmal alles erklärt und Zusammenfassung, beziehungsweise heißt es, das waren die Sänger. Also die werden uns da auch nochmal aufgezählt. All diese Leute, all diese Personengruppen, die sorgten dafür, dass in der Stadt was vorhanden war. Also zum einen hatten diese Personen eine gewisse Bedeutung gehabt, zum anderen sorgten sie auch dafür, dass genau das unser Motto, was wir durch Nehemia hindurch gehabt haben, dass das in der Stadt gewährleistet war. Die Stadt wurde erbaut, damit ihr Leben erbaut wurde, damit die ganze Gemeinde erbaut wurde und sich gegenseitig erbaute. Das war diese ganze Geschichte. Und das ist auch schon der ganze Text. Relativ einfach. Ich will jetzt den Bogen nicht überspannen, aber wenn man diese Gruppe der Menschen, die in Jerusalem lebten, mal vergleicht mit uns heute, mit uns Menschen, mit uns Christen, dann kommen da ganz interessante Dinge zutage. Und das dürfen wir auch. Wenn ich mal uns als Gemeinde vergleiche, mal mit den Bürgern in Jerusalem. Es heißt zum Beispiel im Hebräer 12, Vers 22, über die Menschen, die Gott kennen, die mit Jesus leben, ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Ja? Mal das, wir sehen also, man kann so diese Brücke schlagen von den Menschen damals in dem normalen Jerusalem hin zu uns. Und das möchte ich mit euch jetzt auch mal machen. Und zwar diese Liste dieser mittendrin Leute hier mal genauer anschauen. Ich habe da ein bisschen Anleihen genommen von einem Freund von mir, John Corson, er ist Pastor in Amerika, in der Applegate Christian Fellowship. Und er hat mich da ein bisschen auf den Trichter gebracht. Und das fand ich ganz interessant. Ich schaue mit euch jetzt nochmal diese Gruppen an, die wir uns vorher hier angeguckt haben. Oberhäupter, Priester, Leviten, Torhüter, Tempeldiener, Sänger. Und wir schauen mal, was das mit uns zu tun hat. Was hatten die für Aufgaben, was hat das mit uns zu tun und was hat das Ganze mit uns überhaupt zu tun? Ja? Wir fangen mal an mit den Oberhäuptern aus Juda und Benjamin. Das waren also die, überhaupt Juda und Benjamin, das waren die, die schon seit vielen, vielen Generationen in dieser Region lebten. Sie waren dort zu Hause. Da kam natürlich die Gefangenschaft, aber sie kamen wieder zurück. Sie kannten die Sprache, die kannten die Gewohnheiten, die religiösen Gepflogenheiten und sie lebten richtig in der Kultur drin. Ja? Und sie führten auch an, also die meisten, da waren Oberhäupter, die haben geführt, die haben geleitet, die haben auch andere mitgezogen und mitgenommen. Da gab es wirklich welche unter diesen Juden und Benjamitern, die hatten ein Mandat gehabt. Ja? Übertragen für uns als Gemeinde, wenn man jetzt mal guckt, wer sind diese Leute, die in der Region hier leben? Wie nennt man die zum Beispiel? Einheimische, ja. Ich bin Neigschmeckter, also Schwaben leben hier, ja. Auch manche Badenser gibt es vielleicht auch noch. Die sind natürlich auch schon eher Neigschmeckt, ja. Aber das wären jetzt hier so die Juden und die Benjamiter, ja, die drin leben. Menschen, die schon lange hier in dieser Gegend leben, die diese Kultur kennen, die hier geprägt sind. Und dann halt eben auch noch, wenn man das mal überträgt auf den Glauben, das sind Menschen mit einer langen Tradition im Glauben. Da bin ich schon wieder mit an Bord. Ja. Ich bin jetzt schon in der dritten oder vierten Generation so mit Jesus unterwegs. Und wenn beides zusammenkommt, Schwab und lange Tradition, dann bist du ein schwäbischer Pietist. Ja, was Gescheites. Und ich glaube, wenn zum Beispiel heißt im 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 5, ich erinnere mich an des ungeheuchelten Glaubens in dir, sagt Paulus dem Timotheus, der zuerst in deiner Großmutter Lois, dann in deiner Mutter Eunike und ich bin überzeugt auch in dir wohnte. Passt auch gut zur Segnung, zur Kindersegnung. Vielleicht sitzt hier als eine Großmutter, einer Großvater, der sagt, ey, ich habe so lange gebetet, dass meine Kinder, dass meine Enkelkinder, dass sie den Weg mit Jesus gehen. Und jetzt wird meinem Enkel da die Hand aufgelegt und es wird gebetet in den Segen Gottes. Und du innerlich jubilierst du. Und das ist was ganz Cooles. Und ich glaube, dass sowohl, dass du hier aufgewachsen bist, verpflichtet schon ein bisschen, ja, zu sagen, hey, ich stehe für meine Menschen hier ein, hier in dieser Region. Natürlich auch wir als Neigschmeckte, wir sind ja auch irgend aus einem Grund hierher gekommen. Vielleicht nur wegen Bosch und Porsche oder so, aber ich glaube, es ist kein Zufall. Aber dennoch, ich möchte bewusst die Leute ansprechen, die hier aufgewachsen sind. Das verpflichtet schon fast. Du bist einer von hier und du darfst dich einsetzen in deiner Kultur, mit deiner Sprache, mit deiner Prägung. Und dann natürlich auch die andere Seite, die Menschen mit einer langen Tradition im Glauben. Ich habe das früher nie immer so als Vorrecht gesehen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe dann immer so Zeugnisse gehört von Leuten, die vorhin Drogen waren und so richtig gottlos gelebt haben und durch das Leben gehurt sind und so weiter und haben sich dann bekehrt, ja. Und dachte ich, boah, was für ein Hammerzeugnis. Und dann hieß es, Roland, kannst du mal erzählen, was so dein Vorleben war? Boah, eine Schule abgeschrieben und ja, so das Übliche, ja. Und du denkst dann, meine Güte, ja. Aber ich sag euch, ich war einmal mit ehemaligen Knackis zusammen, Gefängnisinsassen, zusammen gewesen. Wir saßen im Kreis und sie erzählten dann, also es waren alles Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Gott hatten und die erzählten all von ihrem Vorleben. Und dann kam ich dran, ja, ich sollte dann auch erzählen.
Ich habe eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Mein Urgroßvater, der war schon Prediger und...
Und die guckten mich an, die hingen mir an den Lippen, die sagten, das ist ja cool. Was für ein Vorrecht. Ey, was hast du, was kannst du gesegnet sein, dass du das alles nicht erlebt hast? Wisst ihr, ich will nur, dass wir das nicht gegenseitig aushebeln. Wenn du diese Tradition mitbringst, da ist auch ein Haufen Segen drin. Es ist vielleicht auch ein gewisser Anteil Müll dabei, wo vieles auch Tradition ist, was einfach mitgeschwappt ist, aber es sind Dinge dabei, wo vielleicht wirklich deine Urgroßoma schon für dich gebetet hat. Und ich möchte dich ermutigen, dein Mandat zu ergreifen. Ja, hier, die Liste der Oberhäupter. Und ich glaube, viele, die diese Tradition mitbringen, haben das Potenzial, Oberhaupt zu sein. Weil sie vielleicht auch nicht so in der Gefahr stehen, irgendwo links und rechts runterzufallen, in ein Extrem zu fallen, vielleicht auch eine psychische Gesundheit haben. Hey, da sprechen wir jetzt gerade auch wieder von der Segnung. Das ist so ein Segen, wenn Kinder in so einer geborgenen Umgebung aufwachsen und gar nicht den ganzen Müll mitbekommen. Ja? Und da steckt so viel drin, dass diese Kinder einmal Oberhäupter werden, ein Mandat haben, vorwärts gehen, anderen den Weg zeigen können. Das ist so die erste Gruppe, die begeistert mich halt, ja. Und von diesen Leuten gab es einige, die waren mittendrin. Die gingen mitten in diese Stadt rein und waren Vorbilder, gingen voraus. Und da gab es noch eine andere Gruppe, das waren die Gruppe der Priester. Priester waren damals oft Vollzeitler, wie man das heute so sagt, ja. Die standen im vollzeitlichen Dienst. Aber nicht nur das, es waren aber auch Leute, deren erste Priorität nicht der Job war, sondern der Dienst für Gott. Das waren welche, die hatten verschiedene Bälle zu jonglieren. Ja, das Volk zu führen, gleichzeitig vielleicht noch die Landwirtschaft zu machen, gleichzeitig noch verheiratet und 8, 9 Kinder oder so, oder was auch immer. Und ich dachte, so übertragen für uns, könnten das zum Beispiel Pastoren sein, Älteste, Missionare und Leute mit einer speziellen Berufung. Und was die Gemeinde betrifft, dieses Mittendrin, wenn du in der Gemeinde drin bist, darfst du profitieren von Leuten, die eine besondere geistliche Aufgabe oder Gabe haben. Jerusalem war dieser Ort, da hielten die Priester sich auf. Und wenn diese Leute, die mittendrin waren, mit dabei waren, dann wurden sie sozusagen gesegnet von diesen Menschen. Und wenn du in der Gemeinde bist, mit anderen Christen zusammen, darum ist Gemeinde so wichtig, darfst du profitieren von Menschen, die eine besondere Berufung haben, die gar nicht anders können. Das heißt in Epheser 4, Vers 11, und er hat einige eingesetzt als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Dann steht da, zur Ausrüstung der Heiligen, also die Menschen, die halt eben mit Gott unterwegs sind, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Das ist so hammermäßig, ja, auch hier wieder Gemeinde. Mittendrin zu sein, ist ein gewaltiges Vorrecht. mittendrin zu sein, umgeben zu sein von Menschen, die dieses Mandat haben und dieses Mandat ausleben. Und gleichzeitig mittendrin zu sein und zu sagen, Punkt 1 wieder, zu sagen, okay, Gott, ich bin bereit, selbst zu führen. Paulus schreibt diesem gleichen Timotheus, von dem wir eben gelesen haben, Timotheus, sei ein Vorbild, trotz deines Alters, trotz deiner Unerfahrenheit, aber sei ein Vorbild und geh vorwärts. Also, besser mittendrin als außen vor. Und was die Leviten betrifft, die haben wir im Vers 15 gesehen, die Leviten, die dienten in ganz vielen Bereichen. Innerhalb der Gemeinde, ihr Dienst ging auch außerhalb der Stadt weiter, wo sie unter anderem Menschen halfen, um Vorbild für sie zu sein, Gott besser dienen zu können, auch lehrten sie das Wort Gottes und so weiter. Übertragen für uns, denke ich, die Leviten, das bist du, der du ein Mensch bist, ein Nachfolger Jesu. Der du sagst, ich glaube an Jesus, aber ich bin auch aktiv in meinem Beruf tätig. Gott hat mich da reingestellt. Und die meisten hier, die sind aktiv im Beruf. Ihr seid alle ganz verstreut in der Region, in den verschiedensten Stufen, vom normalen Arbeiter bis zum Chef in der Führungsetage. Und das ist gut. Du bist mittendrin, hier jetzt, du wirst ausgerüstet. Und diese Leviten, die waren in Jerusalem, da hatten sie ihren Standort gehabt. Und die gingen raus, um ihre Mission zu erfüllen und kamen wieder zurück. Gestern so ein Film-Doku gesehen über Burgen, ja, aus dem Altertum. Die Burgen waren dazu da, dass da praktisch das Zentrum der Regierung war und aus den Burgen zogen Truppen aus, um ihre Aufgaben zu erfüllen und dann wieder zurückzukommen, um neu aufzutanken. Sie hatten ihre Base da gehabt. Und ich glaube, das mit den Leviten, das passt super gut. Gott sagt zu Abraham in 1. Mose 12, Vers 2, ich will dich segnen und du sollst oder du darfst ein Segen sein. Und genau das darfst du erleben, dass du hier mittendrin, und dazu möchte ich dich ermutigen, wenn du vielleicht auch jemand bist, der sporadisch zur Gemeinde kommt, immer wieder mal, dass du sagst, ich will mittendrin sein, im Gottesdienst, im Hauskreis. Das brauchen wir. Ich höre das immer wieder hier von Leuten, die sagen, hey, mir tut das so gut, ich bin im Alltag und mitten in der Woche gehe ich dann mittwochs oder Donnerstag nochmal in meinen Hauskreis und ich kann sagen, hey, betet für mich. Ich habe hier echt eine riesen Challenge, eine riesen Herausforderung in meinem Beruf und da bekomme ich wieder neue Power. Aber merkt ihr, dieses Mittendrin ist auch hier wieder entscheidend, als wie außen vor zu sein. Und die vorletzte Gruppe hier, der Tempeldiener und Torhüter. Die sorgten einfach für Ordnung und die geregelten Abläufe, dass die Tore geöffnet werden, dass die Tore zugemacht wurden, dass die Leute ihren Dienst gut tun konnten, dass alles in Ordnung ablief, dass niemand unterdrückt wurde, dass ja alles so diese ganzen Sachen am Schirm. Und ich glaube, eine Gemeinde, wie wir das sind, kann echt auch ein totaler Segen sein, weil in dieser Gemeinde gibt es Torhüter. Also zum einen die Ordner hier, ja, die gucken, dass du einen Platz findest. Das sind natürlich auch ganz praktische Torhüter. Es gibt ganz viele, die ganz praktische Dienste tun. Jetzt zum Beispiel draußen. Das sind Tempeldiener. Das hört sich ein bisschen komisch an, der Begriff. Aber draußen haben wir über 100 Kinder. Die leben das Gleiche, was wir hier erleben. Die verzichten sogar auf den Gottesdienst hier und einfach nur diesen Kindern zu dienen, mit diesen Kindern eine coole Zeit zu haben, dass diese Kinder begeistert werden von Jesus. Oder auch Torhüter. Können Menschen in der Gemeinde sein, das können die Beter sein, das können die Seelsorger sein. Wir haben ein Seelsorgerteam, ja, die sagen, hey, falls du irgendwie hast, falls du irgendwie einen Eindruck hast, ich habe bei mir ein Tor offen und irgendwie strömt da immer wieder Müll rein, dann nutzt das, komm zu jemandem hier hin, lass dich beraten. Das ist so cool. Das erlebst du sonst nicht draußen, das erlebst du mittendrin. Wenn du die Hand hebst und sagst, hier bin ich, kann mir jemand helfen, dann ist unsere Aufgabe als Torhüter, als Tempeldiener, dir zu dienen und nimm das in Anspruch. Mittendrin oder außen vor. Hebräer 13 heißt es, sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde. Also besser mittendrin als außen vor. Und die letzte Gruppe hier noch, die Gruppe der Sänger. Das sind natürlich erstmal hier die Worshipper. Die machen hier kein Konzert, die stehen hier nicht und singen ein paar Lieder, sondern die sind hier, haben hier die Lieder vor sich Und ihr Wunsch ist, dass wir gemeinsam Gott anbeten. Ihr seid keine Zuschauer. Es gibt nur einen Zuschauer bei einer Anbetungszeit. Wisst ihr, wer das ist? Gott. Der ist da, der freut sich, wenn wir beten. Wir können das manchmal gar nicht so formulieren. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Dafür gibt es Menschen, die haben die besondere Gabe, diese Lieder zu komponieren, und wir singen sie dann. Und du kannst dich einfach mit reinnehmen lassen. Auch wenn es manchmal so steile Texte sind wie Reichtum und Ehre begehre ich nicht und ich begehre nur dich. Ja? Dass du dann innerlich sagen kannst, Herr, wäre schön, wenn es so wäre. Aber ich kann das auch wieder zum Gebet machen. Und das ist wieder ein Akt der Anbetung. Und das erlebst du halt auch wieder, wenn du mittendrin bist. Lieber mittendrin als außen vor. Und das ist einfach eine ganz, ganz wunderbare Geschichte hier. So, das Ganze hier spielte sich in Jerusalem ab. Und jetzt nochmal zurück zu diesem peinlichen Momentum am Anfang. Nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung nimmt das Angebot an, in Jerusalem zu leben. Und die anderen werden durchs Los zu ihrem Glück gezwungen. Das ist doch krass, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Ich werde dann echt mal noch weiter studieren, wie sich das alles verhält. Ich verstehe es einfach nicht. Hey, kapitelweise bauen die diese Mauer und machen das ganze Ding und sie loben Gott und sagen, endlich ist Jerusalem safe, endlich sind wir mittendrin, endlich können wir das alles genießen, diese Annehmlichkeiten. Hey, ihnen stehen, Gott stellt ihnen Leute an die Seite, Oberhäupter, Priester, Leviten, Tempeldiener, Sänger, nur um ihnen zu dienen. Das ist so ein Vorrecht. Und trotzdem wird die Stadt nicht voll. Okay, jetzt schmeißen wir mal lose. Oh Mist, Jerusalem, ich wusste es, ich habe immer Pech. Ja. Es ist so ähnlich wie die Geschichte, die Jesus erzählt. Die haben einige von euch vielleicht schon in der Kinderstunde gehört. In Lukas 14, ein einflussreicher Mensch gibt ein Riesenfest, lädt ein und jeder hat eine andere Ausrede. Der eine musste arbeiten, der andere musste sein Geld ausgeben, der dritte musste sich um seine Dates kümmern. Stell dir vor, die Merkel lädt zu einem Empfang ein. Also ich weiß nicht, vielleicht wäre das für dich auch nichts Besonderes. Für mich wäre das echt ein Ding. 5 Sterne, Hotel, Waldorf Astoria oder was auch immer, inklusive Flug und Hotel, kannst sogar noch jemand mitbringen. Du bist geladen, du gehörst zu den wenigen geladenen Gästen und du sagst dir, nö, ich muss noch meine Steuererklärung machen. Ja. Dabei, ich sage, wenn ich zu Merkel, vielleicht würde ich dann irgendwelche Vergünstigungen kriegen oder so, je nachdem, ja. Oder, nö, ich muss noch in Saturn und nach dem PC gucken. Oder, nö, ich muss Zeit mit meiner Frau verbringen. Was war das? Okay, ich habe es nicht gehört. Das ist wichtig. Ah, das sind die ganz Frommen, ja. Dann nimm sie doch einfach mit. Ich habe ja eben gesagt, du kannst noch jemand mitbringen, ja. Nimm sie mit. Und vergiss Saturnus Steuererklärung. Ich finde das Beispiel auch so tragisch. Und Jesus sagt, und so genau verhält sich das im Reich Gottes. Und Jesus sagt, und das gilt wieder für uns alle, Jesus sagt im Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Aber wenige Menschen wollen das. Ey, das ist so ein Hammer-Ding hier in diesem Text. Ich verstehe es genauso wenig, wie ich die Geschichte von Jesus nicht verstehe. Mit Jesus hast du den Hauptgewinn. Und das ist halt eben keine Loserei, sondern denk an Vers 2. Einige haben sich freiwillig gemeldet. Du kannst dich freiwillig melden. Und Jesus steht da und sagt, komm zu mir. Er ist ans Kreuz gegangen, weil er gesehen hat, es gab nur einen Weg, uns Menschen zu erlösen von unserer Sünde. Und das war, dass Gott Mensch wird, macht sich zum Menschen und nimmt den ganzen Dreck, den ganzen Schmutz auf sich und stirbt für das, obwohl er nichts getan hat, wird verflucht von Menschen, wird ausgespien, geht ans Kreuz, nimmt diese Schuld mit. Und weil er vollkommen war, konnte der Tod ihn nicht halten. Er wird nach 3 Tagen auferweckt. Und er steht da, geht zurück zum Vater. Und die Botschaft ist bis heute da. Komm zu mir. Und es ist so krass. Eigentlich müsste ganz Deutschland sich bekehren. ey, wir wissen doch immer, wo die Vorzüge sind, ja, wo die besten Angebote sind, das kennen wir alles. Und da bleibt die halbe Bank leer. Ich bleibe lieber da, da weiß ich, was ich habe. Ja. Ich brauche keine Hilfe. Ich komme selbst zurecht. Das gilt für allgemein für Menschen, aber ich denke, es gilt manchmal auch für Christen. Dass wir manchmal den Eindruck haben, ach, ja, ich bin halt Christ, aber das reicht doch irgendwo. Ja. So ein bisschen am Rande. Am Rand der Gemeinde. So immer am Rand, da, was darf ich noch? Das ist immer dann so Frage, ja. Kann ich das noch? Und dann kommt Gesetzlichkeit, dann kommt Religiosität. Darf ich das als Christ noch? Wenn du die Frage schon stellst, dann bewegst du dich nur am Rand. Es ist wie die Kuh, die immer das Gras am Außen vom Elektrozaun nehmen will und immer einen geschossen kriegt, ja. Und ja. Und das Gras ist so grün, mittendrin. Ich muss doch nicht außen vor. Mittendrin ist das Gras grüner als auf der anderen Seite. Ich möchte uns ermutigen, einfach mit dieser Message, mit dieser Botschaft, ich möchte uns ermutigen, das als eine Illustration zu sehen für das Leben. Jesus lädt dich ein, wenn du ein Mensch bist, der mit Gott gar nichts am Hut hast, Jesus lädt dich ein, komm zu mir. Du kannst mittendrin sein, du kannst in meiner Nähe sein. Ich nehme dir alles weg, du musst nicht außenrum grasen. Diese Leute haben die Gehöfte vorgezogen aus. Natürlich, sie hatten ihren Besitz dort gehabt, die wollten vielleicht nicht verzichten da und sagten, was wollen wir in Jerusalem, da haben wir nur eine Mietwohnung, und so, keine Ahnung. Aber Jesus will dir etwas geben, Jesus will dich neu machen, Jesus will dir einen Namen geben. Wenn du mal die zwei Listen miteinander vergleichst, wirst du feststellen, die erste Liste ist vollgespickt mit Namen. Die zweite Liste enthält keinen einzigen Namen. Die zweite Liste enthält nur Orte. Diese Leute gingen in Vergessenheit. Und Jesus will dich bei deinem Namen rufen. Das ist so stark. Ich möchte euch einen Vers mitgeben aus Hebräer. Hört sich lang an, aber das ist einfach eine Message für sich. Hebräer 10, Vers 23. Lasst es mal auf euch einwirken. Ferner wollen wir, das ist so die Anwendung aus dem Ganzen, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er verspricht. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ja, mittendrin, das passiert mittendrin. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, wie wir selbst feststellen können, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Wir wollen uns ermutigen, mittendrin zu sein. Ich möchte dich ermutigen, sag vielleicht Freunden, wo du den Eindruck hast, Mensch, der bewegt sich am Rand, komm wieder mitten rein. Und wenn er sagt, ich will aber nicht, dann fragst du ihn, woran liegt es? Dann liegt es oft auch an einem falschen Gottesbild oder vielleicht liegt es daran, dass da kein Torhüter war. Dann ermutige ihn, irgendwo hinzugehen, ein Gespräch zu führen und ihn wieder irgendwie on track zu bringen. Es ist so gut, es ist so ein Vorrecht zu erleben, was Gott mit uns, für uns vorhat. Ihr wisst ja, der Grund, dass ich Pastor bin, ist nicht, dass ich das schon immer wollte. Habe ich euch schon zigmal erzählt, das wisst ihr mittlerweile. Aber Gott hat das so geführt, weil mein Wunsch war immer, ich will mittendrin sein. Wenn Leute mich manchmal gefragt haben, wann hat dich denn der Ruf ereilt? Wusste ich nie so richtig, was ich antworten soll. Die kennt ihr vielleicht von Sister Acts, Schwester Mary Clarence. Wann hat dich der Ruf ereilt? Ruf, welcher Ruf? Alter Ruf. Und ich wusste nie so richtig, was ich antworten konnte. Irgendwann kam mal der Heinz Struppler von der Schweiz. Und er hat mir dann die Lösung gegeben. Er hat gesagt, wisst ihr was, ich bin nie berufen worden, Gott zu dienen. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Und dann fiel mir dieser Vers 2 wieder ein. Das ist so cool. Es sind so viele Plätze frei in Jerusalem. Es sind so viele Plätze frei. Du kannst kommen. Du bist nicht Mensch zweiter Klasse. Ja? Ja, das sind wieder, bei Gott ist das so anders. Die Plätze in unserer Gesellschaft sind alle besetzt und alle wollen dann zu den oberen 10.000. Und wir sind die Kleinen, die dann den Großen hinterher neiden und so weiter. Aber bei Gott ist das so anders. Die Stadt ist offen, sie ist voll. Da ist so viel Platz da für dich und für mich. Männer, die sich bereit zeigen, in Jerusalem zu wohnen. Männer und Frauen der heutigen Zeit, die sagen, ja, ich will. Weil ich gemerkt habe, hier ist das Zentrum. Hier ist Gott und hier will er mir begegnen. Lass uns mal aufstehen und beten. Ich möchte diesen Satz hier, der soll einfach nochmal für dich an der Wand stehen. Jesus lädt dich ein. Jesus lädt dich ein, der du noch da bisher irgendwo gedacht hast, okay, das mit dem Zeugs da, religiöse Religion und so, da habe ich nichts mit zu tun. Ganz ehrlich, ich habe mit Religion auch nichts zu tun. Religion ist immer der Versuch des Menschen, zu Gott zu kommen, sich das irgendwie zu erarbeiten. Aber Jesus ist nicht für Religion. Jesus sagt, ich möchte Beziehung, ich möchte keine Religion, weil ich möchte nicht, dass du dir das erkämpfen musst. Und Jesus sagt, ich stehe hier vor dir. Und er sagt, komm zu mir, der du geplagt bist von der Gesellschaft, von dem Leistungsdruck, vielleicht auch von dem Versuch, irgendwie ein gerechter Mensch zu sein. Komm zu mir, wenn du von deiner Last erdrückt wirst. Ich will dir die abnehmen. Und Jesus ist jetzt hier und er will dir sagen, hey, ich bin diesen Weg für dich gegangen. Und du brauchst nur, manchmal ist das nur ein Gebet. Du betest, du sagst, Gott, ich will das auch. Und ich komme jetzt zu dir. Und ich will das jetzt einfach mal glauben. Und Jesus, ich lade dich jetzt ein in mein Leben, dass du mir das alles wegnimmst, dass du mir das vergibst. Komm du in mein Leben. Und ich möchte deinen Namen tragen, diesen Christus, diesen Christnamen in mir. Mach mich zu einem neuen Menschen. Und ich möchte von nun an in diesem Jerusalem mittendrin leben, weil du in mir lebst. Und dafür danke ich dir, Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du das Gespräch mitgesprochen hast oder wenn es dir danach auch geht, dann geh zu einem dieser Tempeldiener, die nachher hier stehen. Ja? Wir nennen sie Tempeldiener. Ja? Das sind einfach Beter oder jemand aus dem Seelsorgeteam oder jemand, der, wo du weißt, ein Levit, jemand, der du weißt, er glaubt auch an Jesus. Und ich möchte dich bitten, dich ermutigen, wenn du Christ bist und du hast den Eindruck, ich bewege mich irgendwie am Rand. Ich lebe irgendwo auf dem Gehöft. Komm zurück in die Stadt. In das Zentrum. Vertrau dich jemand an. Die Stadt steht dir offen. Und ich danke dir, Jesus, dass wir hier gemeinsam erleben können, wie du Gemeinde baust. Herr, wir sind alle unvollkommene Menschen. Keiner ist besser oder so irgendwas. Wir dürfen hier einander dienen, einander dir begegnen. Und ich danke dir, dass jeder Einzelne seine Aufgabe haben kann. Ich möchte dich bitten, dass du uns mit deiner Kraft erfüllst, dass wir diese Message, diese Botschaft nach außen tragen können. Wie in diesem Gleichnis aus Markus 14, wo du dann die Leute rausschickst und sagst, hey, geht an die Hecken und Zäune und erzähl den Leuten, hier ist so viel Platz in diesem Haus, dass der Tisch ist gedeckt. Und dann kamen sie aus allen Ecken und Enden und haben sich gewundert, warum niemand dieser Einladung gefolgt ist. Und Jesus, wir wollen einfach mit dir unterwegs sein. Und so segne du uns und geh du mit uns in Jesu Namen. Lass uns nochmal unseren Gott anbeten.